Der große Fehler am Anfang ist, dass man immer denkt, man muss irgendwie unfehlbar sein.
Da gibt es eben auch Persönlichkeiten, die einem, das muss man einfach so sagen, nicht gut gesinnt sein können.
Während man ja versucht, seine Unsicherheit zu überspielen und professionell zu wirken,
kannst es eben auch klug kommunizieren. Kommunikation ist ja das Schlüsselwort.
Der Unterschied ist halt auch einfach, dass man in der Uni immer so einen klaren Fahrplan hatte.
Weshalb Zahnmedizin keinen Spaß mehr machen kann, weil Menschen wie du so reagieren.
Jackpot, du lernst doch immer was dazu.
Ja, du willst doch Geld verdienen.
Das sag ist ja. So frech.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Du hast dir jetzt gerade diese Folge angemacht. Sehr gut, herzlich willkommen. Sie wird genial. Teil sie jetzt mit deiner Lieblingskollegin und hilf uns zu wachsen.
Highs und Lows.
Ich wurde als Fußgängerin vom Auto angefahren. Vorgestern.
So schlimm.
Ja, also das ist mir auch noch nie passiert, ist natürlich mein Low logischerweise. Und zwar bin ich auf einer Vorfahrtsstraße gegangen und es hat mich jemand übersehen, ist um die Ecke gefahren, hat nicht gesehen, dass ich direkt frontal vor der Windschutzscheibe stand. Also ich stand direkt vorm Auto. Diejenige muss rechts um die Ecke geguckt haben und mich einfach nicht gesehen haben, ist dann
losgefahren. Aber wieso standest du auf dieser Straße drauf?
Ich bin gegangen.
Ach so, also du bist einfach überquert. Genau. Fußgängerüberweg. Einfach,
ja. Genau. Ich habe die halt überquert und dann wurde ich überquert von dem Auto.
Ja, oh Gott.
Dann bin ich auf die Motorhaube, habe mich gedreht und bin auf die Straße gefallen.
So schlimm.
War danach auch im Krankenhaus. Ich habe Gott sei Dank nur Prellungen und keine Knochenbrüche und bin relativ glimpflich davongekommen.
Man sieht dir das jetzt so halt auch nicht an, ne? Aber
habe jetzt halt auch Schmerzmittel gerade eben noch mal frisch genommen, weil die ich davor hatte, nämlich nicht mehr gewirkt haben.
Ja.
Aber es ist schon so, also meine gesamte rechte Seite, da wo ich erfasst wurde, da ja, ist das ja alles so steif, so hart durch diesen Aufschlag einfach.
Das ist schon krass.
Ich habe mich aber einfach so Spider-Man-mäßig abgerollt, glaube ich. Also in meiner Erinnerung ist nicht mehr viel, aber ich hoffe, ich habe wenigstens irgendwie cool ausgesehen dabei. Das Glas ist ja immer halb voll. Und der Autofahrerin, der tat es halt auch richtig leid. Und deswegen war das nicht so, dass es irgendjemand war, der richtig blöd war oder so. Aber trotzdem musste dann die Polizei kommen ins Krankenhaus. Und ich hatte mir meinen Samstag eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein.
Das glaube ich.
Ich werde von dem Ganzen auch wieder genesen. Da bin ich mir sehr sicher. Trotzdem ist das ein blödes Gefühl, wenn man auf einmal so kontrollelos auf der Straße liegt.
Ja.
Und das kam der Mann hinter mir, es hat Gott sei Dank, es kam ein Auto, das noch früh genug auch gebremst hat, hat das gesehen und das muss schon crazy ausgesehen haben. Also der Augenzeuge, der fand das, glaube ich, krasser als ich, weil ich habe das ja nur gemerkt und er hat es halt auch gesehen. Ich glaube, das sieht schon crazy aus.
Das sieht schon verrückt aus, wenn diese Kräfte, die sich da entwickeln, dann auf so einen Körper, der dann in dem Moment ja quasi relaxiert ist.
Ja. Da auftreten. Ja. Nein. Ja. Ich war Spider-Man, nicht vergessen. Ja.
Aber auch gerade als Zahnärztin, rechte Seite, Horrorvorstellung.
Ja. Ne? Was alles hätte passieren können. Also dafür danke ans Karma, dass ich da offensichtlich Glück im Unglück gehabt habe.
Ja.
Bei den Fahrzeugen geblieben. Ich baue ja noch immer diesen Van aus. Und Nora, du wirst es nicht glauben, es ist mal eine Sache fertig.
Ja, was?
Ja, und zwar haben wir über dem Fahrerhäuschen den Fahrerhimmel nach unten gezogen, damit dieses Fach, was oben drüber ist, erstens stabil ist, damit man was drauf machen kann und B, auch größer wird, weil das ja ein totaler toter Raum ist sonst oben, den man gar nicht nutzen würde. Und das ist fertig.
Mega.
Es war so schwierig.
Und ist da jetzt Stauraum oder ist da jetzt das Bett einfach oben länger?
Das, also wenn man das Bett, dann müsste man es nach oben fahren sozusagen, aber das ist Stauraum. Bei uns ist das Bett nach hinten, also das Bett kommt nach hinten.
Okay.
Und das ist wunderbarer Stauraum. Und jeder, der einen Van hat, weiß, wenn man da ein paar Quadratmeter oder auch Quadratzentimeter dazu bekommt, da ist man sehr, sehr dankbar für.
Ja, richtig gut.
Und es sieht auch richtig schön aus. Und es ist, war so schwierig. Und jeder, der in der Zahnmedizin arbeitet, der weiß, wie es ist, wenn etwas sehr gekrümmt ist. Und da musst du etwas einbauen, was sich nicht krümmen lässt. Zum Beispiel Holz, das sich nicht krümmen lässt. Dann musst du eine Struktur bauen. Du musst es dann daran festmachen. Und es ist ja nicht nur von oben gekrümmt, sondern auch von den Seiten kommen so komische Balken da rein. Ja. Und man muss natürlich mit vorne anfangen, weil man sonst, wenn man da eine Zwischenwand zwischenbaut, wie wir das machen wollen, da gar nicht mehr rankommt. Das heißt, du musst quasi mit dem am meisten gekrümmten, schwierigsten Ding in dem ganzen Van anfangen. Es hat länger gedauert, als wir gedacht haben. Aber es ist gut geworden und es ist jetzt fertig.
Du kannst nicht so als schnelles Erfolgserlebnis mal eben kurz den Palatinalkanal aufbereiten, bevor du MB2 machst.
Leider nicht. Man muss,
MB2 erst machen.
Fokus Beyond the Floss.
In unserem Vorgespräch jetzt gerade haben wir überlegt, was sind denn so die allerwichtigsten Themen, die einen damals so beschäftigt haben und die euch jetzt gerade am allermeisten beschäftigen. Uns ist dabei aufgefallen, wenn wir in das Thema Composite zum Beispiel reingehen, da haben wir jetzt schon viele Fragen erreicht. Welche Polierer sind eure Lieblingspolierer? Das im Endeffekt ist immer wieder nur um die Perfektion geht. Und als wir dann drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, also ich meine, ein Approximalkontakt, der muss schon wirklich einfach da sein. Und wenn er halt nicht da ist, dann musst du halt dem Patienten oder der Patientin sagen, sie brauchen da halt dann eine Teilkrone oder ein Inlay. Und das ist letztlich deine Aufgabe. Und dann meinte Anni.
Genau, und ich meinte dann, in der Uni wird man auf Perfektion getrimmt, dass eben der Approximalkontakt eben immer da sein muss. Aber Perfektion in der klinischen Situation oder im klinischen Alltag bedeutet oft einfach, das Maximale zu erreichen, was in der Situation erreichbar ist. Das ist die Perfektion, dieser Definitionswandel, den muss man sich in der Klinik immer wieder vor Augen führen. Und in diesem Beispiel wäre es jetzt so, perfekt wäre jetzt, wenn der Patient die Krone und die Teilkrone bezahlen könnte. Hat er aber das Geld nicht, dann muss man sich eine andere perfekte, in Anführungszeichen, Lösung überlegen. Und die könnte zum Beispiel sein, einfach eine Aufbaufüllung machen oder eine Füllung machen, die zwar dicht ist, die aber keinen Kontaktpunkt hat und zwar überhaupt keinen Kontaktpunkt, der so groß ist.
Im Sinne von,
dass man da mit einem Interdentalbürstchen, genau, richtig sauber machen kann. Du musst es dann deiner Patientin natürlich zeigen und dann kannst du dir Zeit gewinnen, um dann irgendwann die Krone und die Teilkrone zu machen. Wenn da die Patientin nämlich kein Geld hat, um sich die Krone zu leisten und den Zahn aber behalten will, dann kannst du trotzdem eine Lösung anbieten. Da ist euch Erfahrung nötig, um diese Entscheidung treffen zu können. Aber wenn man merkt, man kommt jetzt an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt, da einfach eine offene Feedback-Kultur zu schaffen mit deinem Umfeld und sich auch ein Umfeld zu bauen, wo man Feedback bekommen kann, ehrliches. Das ist ganz wichtig.
Sowas wie Zahnärzte unter sich oder es gibt zum Beispiel auch von den Zahnärztekammern Young Dental Academy, wo man eben einen kollegialen Austausch etwas anonymer und praxisnäher gestalten kann, als jetzt zum Beispiel nur eine Google-Suche. Da muss man ja auch sagen, Vorsicht, 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 bitte mit der KI. Also ganz ehrlich, das stimmt einfach meist, also fachlich stimmt es halt einfach nicht immer. Da ist PubMed dann doch wirklich die bessere Adresse, um was nachzugucken, auch wenn das viel länger dauert. Klar kann man natürlich auch seine KIs darauf trainieren, dass die ausreichend suchen, aber ich weiß jetzt nicht, ob alle da so viel Zeit rein investieren, dass das wirklich gemacht wird. Ich würde denken, wahrscheinlich eher weniger, da wirklich einfach vorsichtig sein, wenn man sich sicher ist, dass man zum Beispiel eine Sache weiß und die einfach mal dann googelt, dann merkt man, was da teilweise für Quatsch steht. Also da würde ich echt vorsichtig mit sein.
Ja.
Aber generell, also alles das, was Anni und ich jetzt im Vorgespräch hatten, hat uns eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, das Wichtigste ist eigentlich dieses Abwägen des Möglichen in der Behandlung. Und dieses sich nicht unter Druck setzen lassen, weder dadurch, was eigentlich in dem Termin geplant worden ist, noch durch die Assistenz, die irgendwas vorbereitet hat, wo du dich dann aber dagegen entscheidest, oder auch nicht durch den Patienten, die Patientin, die irgendwelche Erwartungshaltungen stellt. Ja. Das ist super schwierig am Anfang. Das ist super schwierig, aber you can do it.
Lass uns doch mal gleich auf das Thema Assistenz eingehen, weil normalerweise ist man ja im Studium noch gewohnt, also wenn man jetzt in den ersten Jahren ist, ist man aus dem Studium gewohnt, dass man da eben eine Kollegin neben sich sitzen hat oder eben jemanden, den man auch vor allem gut kennt. Und es war immer noch jemand da, der drauf geguckt hat. Mhm. Am Anfang, wenn du in der Praxis anfängst, hast du da im besten Fall nur eine, aber im anderen Fall ganz viele verschiedene AssistentInnen, die da neben dir sitzen und eben Sachen vorbereiten. Und auf der einen Seite ist das eine totale Hilfe, weil die natürlich die Materialien, die in der Praxis verwendet werden, viel besser kennen als du. Ja. Aber auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass die Expertise deiner AssistentIn deiner Expertise überlegen ist. Ihr könnt sicherlich zusammenarbeiten und das ist auch ganz wichtig. Trotzdem, nur weil deine Assistenz dir sagt, dieses Material sollten wir aber nehmen, das nehmen wir immer.
Das nehmen wir immer. Genau.
Das sollte man dann nicht blind machen, logischerweise, sondern wenn man das Gefühl hat, komisch, da habe ich nicht das Gefühl, dann jede erfahrene Assistenz, die rümpft auch nicht die Nase, wenn du dann sagst, das habe ich anders gelernt, ich gehe nochmal kurz zu meiner Kollegin, zu meiner zahnärztlichen Kollegin und frag da einmal nach. Genau. Da, wenn du da das Gefühl hast, das fühlt sich irgendwie komisch an, ich habe es irgendwie anders gelernt, einmal vorher natürlich, einmal vorher nachfragen, hilft immer.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt auch einfach, dass man in der Uni immer so einen klaren Fahrplan hatte. Das heißt, du wusstest ja, jetzt kommt der Patient für die Füllung an 3,5 OD. Und dann ist der Patient gekommen und du hast die Füllung an 3,5 OD gemacht. Und dann ist er wieder gegangen.
Und hattest dafür ja auch 3 Stunden.
Ja, ich finde, der Zeitaspekt ist gar nicht so krass, sondern worauf ich hinaus will, also klar ist ja auch krass, aber worauf ich hinaus will, ist, finde ich, das Allerschwierigste, wenn du in die freie Wildbahn kommst, ist diese Komplexität an Mensch mit Befund aufzunehmen und gleichzeitig, während man ja versucht, seine Unsicherheit zu überspielen und professionell zu wirken, einen Plan zu erstellen, der auch noch Sinn macht und dann am besten auch schon alles vorzugeben von Anfang an, also Termine und wie teuer ist das denn und wann sind wir denn dann fertig und
Du hast halt unheimlich viele Variablen, die du einfach auch selber zum ersten Mal oder halt die ersten Male dann erzählen musst, aber so, als würdest du wissen, wie es geht. Weil ganz oft ist ja im Patientengespräch auch das ein Problem, dass quasi, wenn du nicht weißt, wie das drumherum ist, also wenn du nicht weißt, wie die Abstände im Labor sind, wann eine Laborarbeit zurückkommt, dass der Patient dann darauf schließt, wie du klinisch fachlich bist.
Ja, genau.
Und dann ist es aber für dich, als wenn du jetzt gerade in den Beruf startest, vielleicht ganz wichtig zu wissen, wenn ich in der neuen Praxis anfangen würde, dann wüsste ich das am Anfang auch nicht. Und dann könnte man das aber ganz einfach mit dem Patienten kommunizieren. Man kann natürlich am Anfang sagen, okay, also die Laborzeiten sind was, was man wissen sollte. Dann sind das Zeiten, wie lange dauert eine Füllung. Also da kann man sich so einen Grundrahmen machen von Zeiten. Und wenn aber ein Patient eine Frage stellt, auf die weißt du die Antwort nicht, dann kannst du sagen, und das ist ein super Ausweichsatz, ja, wir haben jetzt gerade ein neues Labor, da sind die Zeiten uns noch nicht bekannt, aber ich melde mich bei Ihnen. Oder was man auch sagen kann, ja, das regelt immer meine Assistenz für mich. Fragen Sie vorne an der Rezeption nochmal, die sagen Ihnen die Zeiten. Hilft auch.
Ja, oder also einfach auch so ein bisschen selbstsicher sagen, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber das ergibt sich tatsächlich im Laufe der Behandlung sowieso. Mhm. Wenn Sie Ihre Termine bekommen, dann sehen Sie auch auf dem Zettel, was genau an welchem Termin passiert. Das heißt, du hast die Frage überhaupt nicht beantwortet.
Das ist auch sehr gut. Genau sagen, wo es steht. Nicht wie viel, sondern nur sagen,
was,
wo es steht.
Wo?
Sehr gut, ja.
Es lernt man natürlich auch so ein bisschen im Verlauf, dass man ja weiß, dass man es kann und dann eben selbstsicher da reingeht und sich dann auch wohlfühlt zu sagen, dass man was nicht kann. Ich finde auch immer, der große Fehler am Anfang ist, dass man immer denkt, man muss irgendwie unfehlbar sein und man muss auf alles eine Antwort wissen und man muss alles können und man muss es sofort so perfekt machen und das muss man überhaupt nicht. Du kannst auch einfach sagen, dass du es nicht weißt. Ja. Wenn mich Patienten fragen, was das kostet, sage ich immer, um Gottes Willen, fragen Sie mich was Leichteres. Das macht die Abrechnung. Da können wir gerne einen Telefontermin vereinbaren.
Sehr. Ja. Und ich glaube, wenn man dann so unsicher ist am Anfang, ich meine, dann, du kannst dann ja auch einfach mal zurückschauen, wenn du jetzt 3, 4, 5 Monate gearbeitet hast, ein halbes Jahr, dann guck mal zurück auf deine erste, zweite Woche und schau mal, wie weit du schon gekommen bist. Du hast ja schon Schritte gemacht. Vielleicht bist du noch nicht da, wo du gerne sein willst oder du bist noch nicht so, wie man sich die Zahnärztin vorstellt in deinen Gedanken.
Aber schon so weit gekommen.
Genau. Und wenn du das dann vergleichst mit der Uni und deinem ersten Tag im TPK, das sind ja riesige Schritte und davon kann man sich auch sein Selbstbewusstsein aufbauen, dass man sieht, dass man tatsächlich trotzdem Schritte gemacht hat.
Ne? Danke für diese Vorlage schon wieder, Anni. Ich will unbedingt noch was zum Selbstbewusstsein sagen.
Dann bitte. Das wusste ich nicht, aber hiermit gebe ich dir das Silbertablett.
Dankeschön. Was mir häufig aufgefallen ist, wenn ich Assistenzzahnärztin in anderen Praxen ja dann neu angestellt da mitbekommen habe, dass manche, nicht alle, manche, so eine nach außen gespielte, übertriebene Selbstüberschätzung an den Tag gelegt haben.
Ja, habe ich auch schon gesehen, ja.
Das macht aber keinen Sinn. Also warum? Muss man nicht machen.
Aber soll ich dir mal was ganz, ich bringe es mal ganz ehrlich und stelle mich jetzt hier mal ganz offen hin, ja. Die ersten Wochen habe ich gedacht, ich auch, dass man das so machen muss. Ich habe gedacht, das muss man so machen, damit sich die Patientin bei mir wohlfühlt. Dass das totaler Schwachsinn ist, das weiß man dann, weil ich aber eben auch das Glück hatte und Chefs hatte, die mit mir da in offenes Gespräch gegangen sind und eben genau sich so verletzlich oder genauso fehlbar aufgestellt haben, wie man eben sein sollten, dürfte.
Ja. Aber ich meine gar nicht, ja, voll gut, aber ich, also das finde ich auch super wichtig und auch gerade so, wenn man jetzt, also ich meine, wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben ja auch mal zusammen an einem Standort gearbeitet und wenn man sich dann unter erfahreneren KollegInnen austauscht über die Assistenzzahnärztin, dann stößt es schon jedem einfach negativ auf, wenn der oder diejenige zum Beispiel der Meinung ist, er, sie müsste jetzt nicht mehr mitlaufen. So.
Wer war denn das? War denn das bei uns?
Aber du bist nie, ich sag jetzt nichts dazu, aber du bist nie fertig mit Mitlaufen.
Ja.
Ich laufe heute noch, wenn ich eine Pause habe und wirklich nichts zu tun habe, frage ich meine Chefin, kann ich mitlaufen? Hallo? Jackpot, du lernst doch immer was dazu.
Du lernst was dazu und vor allem du lernst was dazu umsonst. Ja. Weil wenn du in eine andere Praxis gehen willst und dann zum Hospitieren, das ist richtig teuer im Übrigen. Also wenn du irgendwo reingehen kannst, umsonst, ja klar.
Total. Ne, ich mache das sogar auch unter unseren, also wir unter unseren Freundinnen in der Kollegschaft, wir machen das auch. Also zum Beispiel ist letztens ein Oralchirurg bei dem anderen Oralchirurg einfach mitgelaufen mal und die eine MKGlerin ist bei dem anderen Oralchirurgen einmal mitgelaufen, einfach mal eine Woche. Also wir machen das ganz gerne so untereinander und ich würde euch das wirklich dazu encouragen. Zeigt euch als eine lehrwillige Assistenzzahnärztin, sagt niemals irgendwie so, nee, das passt schon, nee, da brauche ich keine Hilfe, nee, keine Ahnung was. Take it all you can get, das ist die beste Zeit, man kann alles for free mitnehmen.
Ja, und vor allem halt unter diesem Schutzmantel, dass man eben Assistenzzahnärztin ist. Man ist ja geschützt in den ersten 2 Jahren und da bin ich auch in Deutschland total dafür, dass es das gibt. Es gibt das zum Beispiel in Holland gibt's nicht und es gibt das eben auch nicht zum Beispiel, wenn man in...
Ja, es gibt's auch nicht, wenn du im Ausland studierst und dann hier arbeitest, bist du auch keine Assistenzzahnärztin, aber du bist es ja trotzdem. Also
ja, also auf dem Papier irgendwie schon, aber man ist eben...
Nee, auf dem Papier bist du es nicht.
So, ja, stimmt.
Ja.
Also auf dem Papier nicht, aber du bist es schon. Es ist nur eben, du bist halt Assistenzzahnärztin ohne Schutz. Ja. Das ist eben
doof.
Das. Und ja, total, aber das ist auch was, was einem Sicherheit geben kann am Anfang.
Ja.
Ne? Man darf sich natürlich nicht alles erlauben und keine groben Fehler machen. Das ist ja logisch, so eine...
Darum geht es ja nicht.
Ja, logischerweise. Trotzdem, man soll das nicht ausnutzen, trotzdem kann man sich dadurch eben auch Selbstbewusstsein und diesen Rückhalt von hinten nehmen. Ne?
Weil was ich nämlich meinte, ist gar nicht so dieses Selbstbewusstsein vor dem Patienten, sondern oder der Patientin, sondern eher so im Team. Also manche sind so, dass sie gar nicht wirklich ich habe so häufig immer gefragt, und hast du noch eine Frage? Willst du irgendwas besprechen? Sollen wir deine Fälle durchgehen? Mhm. Möchtest du Röntgenbilder besprechen? Und wenn dann so kam, so, nö, passt, danke, dachte ich mir so,
nee.
Girl.
Es ist genauso wie, ich habe letztens Germany's Next Topmodel geguckt. Ja. Und da hat Heidi der Kandidatin die Chance gegeben, noch eine Runde Fotos zu machen. Und die Kandidatin hat gesagt, nein. Also Heidi hat gefragt, und bist du zufrieden damit oder möchtest du noch eine Runde? Und die Kandidatin hat gesagt, nee, ich bin eigentlich zufrieden, ich will nicht noch eine Runde. Ja, natürlich ist deine Antwort
das
dann
ja. Das war eine rhetorische Frage.
Ja. Und Heidi meinte, nee, dann eben nicht. Und dann ist diejenige dann weggegangen und am Ende der Folge rausgeflogen. Ja, ja. Ich meine, A, was ist das auch für eine Einstellung? Ne? Wenn man sagt, ja. Ich will nichts mehr lernen. Ja. Und zweitens, wenn schon jemand fragt, hast du denn noch eine Frage oder willst du noch eine Runde machen? Meistens steht ja was dahinter.
Ich habe deine Akten gelesen und habe gesehen, dass du nicht klargekommen bist.
Genau. Es ist eigentlich nur eine freundliche Art und Weise, jemanden darauf hinzuweisen, ohne ihn bloßzustellen, dass da Dinge sind, die zu besprechen sind. Und wenn du so jemanden vor dir hast, der dich das fragt, haben sie noch Fragen? Meistens gibt's einen Grund, wo man dann drauf kommen kann. Ne?
Ja, obwohl ich habe das, ja, nicht immer, aber manchmal, also meistens ja, aber ja. Generell, also wirklich einfach alles mitnehmen und ja, aber also ich glaube wirklich, also das Allerschlimmste ist so dieses, du kommst rein, du nimmst den Befund auf und dann bist du ja erstmal so, okay, Röntgenbilder, muss ich jetzt Röntgenbilder machen? Haben wir Röntgenbilder? Wie geht nochmal das Röntgenprogramm? Dann machst du das. Vielleicht bist du dann ja auch schon ein bisschen weiter, aber selbst dann, selbst wenn du schon weißt, wie es alles abläuft. Ich finde das immer so schwer, sich im Nachhinein zurückzuversetzen in diese Zeit, aber manchmal bin ich von mir selbst begeistert.
Sehr gut, Nora. Selbst ein gesundes Selbstbewusstsein kann nicht schaden.
Genau. Aber manchmal bin ich von mir selbst begeistert, wie schnell ich das erfasse, was jetzt zu tun ist.
Ja.
Und in meinem Kopf so bam, 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 diese ganzen Schritte durchgehe und dem Patienten diesen Plan so einfach servieren kann im ersten Gespräch. Aber am Anfang war das nicht so und ich weiß das noch. Ich weiß das schon noch, dass das am Anfang nicht so war. Und dass ich zum Beispiel auch als Feedback bekommen habe, deine Composite-Füllungen sind super gut, aber du hast teilweise Kronen im ersten Quadranten gemacht, aber irgendwie vergessen, was mit dem Rest ist so. Dann ist man so konzentriert auf diese eine Stelle, dass man irgendwie vergisst, dass dann im Unterkiefer irgendwas, weil es sind ja auch noch so viele andere Sachen und dann kommt die Abrechnung und sagt, wir brauchen eine Gesamtplanung und du bist so, stimmt.
Ja. Das, also diese Gesamtplanung, das ist halt auch wirklich eine hohe Kunst, das kommt halt irgendwann. Und dann, wenn man aber zum Beispiel einen Behandlungsbedarf sieht, dann könnte man ja sagen, gut, dann geht man eben damit irgendwo hin. Und bespricht das dann. Und für den Patienten ist es eben auch das halt eine ganz wichtige Info, ein Gesamtplan. Gesamtplan bedeutet ja nicht, man muss jetzt alles auf einmal in einer Sitzung machen. Ne?
Gar nicht.
Das heißt es nicht. Es heißt nur, man muss einmal eine Komplettlösung haben. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Unterschied zwischen Holland und Deutschland. Zum Beispiel in Holland gibt's das nicht. Und deswegen gibt's da diese 1:1 Zahnbehandlung. Und dann ist am Ende ein Patient total überrascht, dass so viel auf ihn zukommt. Wenn man nämlich sagt, okay, wir müssen jetzt als allererstes hier die Brücke neu machen. Und du siehst aber im Unterkiefer, da ist noch ganz viel. Dann ist es in Holland häufig so, dass die ZahnärztInnen das gar nicht sagen, aber auch nicht sagen müssen, damit man quasi in diesen Behandlungsstrom schon mal reinkommt. Ist aber am Ende für die PatientInnen Kommunikation total blöd, weil auch man selber würde natürlich am liebsten wissen wollen,
was kommt
am Ende da auf mich zu. Ja. Und dann kann man Schritt für Schritt einen Plan machen, wo man eben mit dem Patienten zusammen eine Lösung findet, wo man aber auch irgendwann fertig wird. Ne?
Ja, ja, dann, das ist ja auch das. Ja. Also dieser Punkt fertig werden, das würde ich auch in den Wortschatz mit aufnehmen. Mhm. Ich finde immer, es ist super gut, wenn man dem Patienten vorwegnimmt, was er oder sie sich sowieso wünscht. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall sagen, das machen wir so und so. Mhm. Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Ne? Das ist gut, weil dann haben sie das Gefühl, super, die versteht mich. Die weiß jetzt oder der weiß jetzt, wir wollen fertig werden. Mhm. Das will ich ja unbedingt. Ich habe nämlich keine Lust, hier ständig zu sitzen. Ja. Und das finde ich auch immer gut, wenn man denen so in Aussicht stellt, sowas wie, ja, passen Sie auf, das sind jetzt zwar viele Schritte, das sind viele, viele Sitzungen, wir lernen uns richtig gut kennen, aber danach müssen Sie immer nur alle halbe Jahre kommen zur Zahnreinigung und zur Kontrolle. Wie hört sich das an?
Ja.
Und dann ist keiner, der da sitzt und sagt, doof.
Ja, genau.
Und sagen alle, ja, da will ich hin.
Ja, angenommen, man hat jetzt aber das nicht gemacht. Also angenommen, man hat jetzt gesagt, wir müssen jetzt diese Brücke machen und hat aber vergessen, alles andere anzugucken, im Zeitstress, wie auch immer.
Ja.
Es gibt ja auch immer einen Weg zurück, das muss man sich ja auch klar machen.
Absolut.
Du kannst jede Patientin anrufen und sagen, du musst dir dann halt vorher was zurechtlegen. Ne? Du kannst schon deinen Fehler, und das ist auch, glaube ich, wichtig, und jeder Patientin, würde ich sagen, nimmt das auch eher positiv auf, wenn man sagt, ich habe hier noch etwas vergessen, muss hier noch etwas verändern. Ich meine, ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass in Deutschland das Gesundheitsbudget noch weiter eingekürzt werden soll, was dann zu weiterem Stress im Zeitmanagement führen soll mit der neuen Gesundheitsreform. Und ich dachte mir so, ja, wozu soll es führen? Dazu müssen wir mal eine Breakfast Bites-Folge machen, so schnell wie möglich. Worin führt es uns am Ende, wenn wir noch weniger Zeit haben? Und dann wurde so lapidar gesagt, ja, zu längeren Wartezeiten und schlechterer Patientenbehandlung. Ja, aber wir sind ja dann am Ende des Tages dafür verantwortlich für die schlechtere Patientenbehandlung. Und 2 Tage später kam dann ja die Einreichung von Patientenklagen gegenüber ÄrztInnen und ZahnärztInnen aufgrund von Behandlungsfehlern, ist im letzten Jahr so hoch gewesen wie noch nie. So. Also,
wow.
Ne? Deswegen müssen wir mal eine Breakfast-Folge dazu machen. Aber ist dir ein Fehler aufgefallen, bevor du behandelt hast, kannst du diesen eben immer sagen. Und jeder Patient, der mündig ist und der auch mit dir mitgeht, der sollte das eben auch wertschätzen, wenn du sagst, wir müssen nochmal einen Gesamtplan aufstellen. Das machen wir so. Dafür nehmen wir uns für sie die Zeit. Du kannst es eben auch klug kommunizieren. Kommunikation ist ja das Schlüsselwort.
Absolut. Und ich finde auch immer sowas zu sagen, wie zum Beispiel, wissen Sie was? Wir müssen unbedingt was besprechen. Letztes Mal waren wir so fokussiert auf diese eine Seite, da habe ich im Eifer des Gefechts völlig vergessen, mit Ihnen über die andere Seite zu sprechen. Haben Sie davon eigentlich schon einen Plan? Und ja, du spielst es einfach zurück. So nach dem Motto, ist ja Ihr Mund. Haben Sie da irgendwie schon mal drüber nachgedacht, was mit der anderen Seite ist? Und dann ist der Patient so, nee, wieso was mit der anderen Seite? Und dann kannst du halt sagen, ja, ich habe mir da nämlich schon Gedanken gemacht. Mir ist aufgefallen, das und das. Wie hört sich das für Sie an? Da ist keiner böse, keiner. Ja. Sei einfach nett, zugänglich, versetz dich in den Menschen. Wie fühlt er sich? Der hat eh Angst.
Ich finde das wichtig.
Ganz wichtig, auch ein wichtiger Punkt.
Ja. Ganz wichtig daran finde ich auch die Wir-Perspektive, die du benutzt. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Art und Weise, auch in der heutigen Zeit zu kommunizieren mit dem Patienten. Nicht ich finde das sie, sondern wir wollen an einem gemeinsamen Behandlungsziel arbeiten.
Genau.
Ich habe ein Low, das würde ich jetzt mal kurz hier noch teilen. Und zwar, ich habe mich mit jemandem unterhalten, einer Bekannten von mir. Und wir haben irgendwie über Zahnmedizin gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte ja meine Patienten auch immer so aufklären, dass sie am Ende die beste Behandlung bekommen. Und da hat sie laut gelacht und mich sarkastisch angeguckt. Und ich so, wieso lachst du denn jetzt? Ja, du willst doch Geld verdienen.
Das ist so frech.
Und da meinte ich so, siehst du, und das ist genau der Grund, weshalb Zahnmedizin keinen Spaß mehr machen kann, weil Menschen wie du so reagieren. Dann hat sich daraus halt ein Gespräch entwickelt und ich konnte aber mündig antworten, weil ich diesen Podcast mit dir mache. Und aber diese Reaktion, darauf könnt ihr euch in den ersten Jahren auch gleich einstellen, dass ihr dem entgegenkommen werdet, dass Menschen sagen, ja, aber sie wollen mir ja nur das Teuerste verkaufen.
Ja.
Also wir sind keine Verkäufer, sondern wir sind bewertende und helfende Personen im Gesundheitswesen und wollen das Beste für den Patienten. Und wenn man dann aus der Wir-Perspektive bespricht, dann kann man das gleich von Anfang an deutlich machen. Und du kannst über alle anderen Dinge, über jede Option sprechen und aufklären. Aber wenn du wahrhaftig auch dahinter stehst und denkst, ich will wirklich das Beste für den Patienten rausholen, das Perfekte, was wir ja vorhin so gesagt haben, aber das Perfekte für den Patienten in der Situation, dann kannst du in dieser Diskussion eigentlich nur gewinnen.
Ja, was man auch mal so richtig frech sagen kann. Ich hatte letztens nämlich tatsächlich, vor 2 Tagen hatte ich einen Patienten in der PZR liegen. Der war, glaube ich, seit über einem Jahr nicht da gewesen. Und dann sage ich zu ihm, wie oft kommen Sie denn? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung. Und dann meinte ich, alle halbe Jahre wäre schon sinnvoll. Und dann sagt er, ja, das würde ich auch sagen, wenn ich das verkaufen müsste. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, ich verdiene viel mehr Geld daran, wenn sie nicht zur Zahnreinigung gehen, weil dann fallen ihnen ja die Zähne aus und dann kann ich ihnen ja überall neue Zähne reinmachen. Ja. Da hat er mich angeguckt. War so, wie meinen Sie das jetzt? Meinte ich, naja, also ich meine, das geht
so,
ja
jetzt.
So wie
ich es gesagt habe.
Es ist halt eine Zahnreinigung. Es ist wie, wenn Sie Ihren Oldtimer draußen im Regen stehen lassen. Der Lack geht halt irgendwann kaputt, wenn Sie ihn nie waschen.
Ja.
Also, ja. Ich finde halt auch mal freches Kontern gar nicht so schlecht. Du musst ja nicht unhöflich sein. Du musst nicht unfreundlich sein. Aber ehrlich. Also, ich meine, ehrlich gewesen.
Ich wollte gerade sagen, freches Kontern mit der Wahrheit. Ich meine, was soll dir denn der andere sagen. Und wie gesagt, ihr kommt aus der Uni, ihr wisst es ja noch ganz genau und du kannst halt auch einfach die Studienlage daraus knallen. Das ist halt auch immer Wahrheit Nummer eins. Das ist ganz objektiv.
Genau.
Und man du muss es aber auch einfach trauen. Da muss man sich trauen, das muss man vielleicht öfter gemacht haben, aber es kann total befreiend sein, in der Zahnarztpraxis einfach mal die Wahrheit zu sagen.
Genau. Wenn du zum Beispiel eine Studienlage, kannst du ja auch eine ganz nett verpacken, kannst sagen, ja, interessante Ansicht, aber wussten Sie das? So und so viel Prozent nach so und so viel. Ja, können Sie ja mal drüber nachdenken.
Mhm. Genau. So, und also wir waren ja gerade eigentlich bei den Fehlern, was ich dazu noch sagen wollte. Ich teile auch noch mal was aus meiner ersten Zeit. Und zwar, ich hatte einen Patienten, ich glaube in meinem dritten Monat oder so, der älter war als ich, so, boah, wie alt mag der gewesen sein? Um die 60.
50, 60,
so,
okay.
Ich finde ihn so zwischen, ja, wahrscheinlich jünger, 50, 60. Und in der heutigen Sprache ist es ja so, dass man oft sagt, genau. Und ich habe mit ihm ein Aufklärungsgespräch geführt. Und wenn er was gesagt hat, wo ich einverstanden mit war, habe ich immer gesagt, genau. Und dann hat er dann gesagt, ja genau, benutzen Sie aber falsch. Denn genau wäre ja nur, wenn etwas genauso lang wäre und so, das wäre im heutigen Sprachgebrauch, würde das Wort inflationär gebraucht worden. Und hat jedes Mal, wenn ich genau gesagt habe oder genau sagen wollte, sich quasi über mich lustig machen wollen und mich in eine Ecke drängen wollen und mich irgendwie kontrollieren durch diese Art und Weise.
Von dem Inhalt der Aufklärung ist also 0,0 bei ihm angekommen.
0,0.
Es ging nur um das Wort.
Genau, es ging ihm einfach nur darum, diese junge Zahnärztin vor ihm in eine unangenehme Situation zu bringen.
Traumhaft, da kommt richtig Spaß mit auf. Ne?
Und diese Situation, das Beste, was man damit machen kann, ist, ich habe ihn auch angeguckt am Ende und ich habe aber auch so eine Art und Weise dann. Ich kann dann sehr kühl und sehr einsilbig werden. Das liegt aber daran, dass ich das immer so mache und immer schon gemacht habe. Jeder von uns hat in sich eine Persönlichkeitsstruktur, die in diesen Situationen hilft. Also wenn einfach zum Beispiel im Streit jemand etwas zu dir sagt, was nicht stimmt, was machst du dann? Und wenn du dich da vorher einmal reindenkst und überlegst, was hilft mir in so einer Situation, dann kannst du in diesem Moment auf deine Notfallreserve sozusagen ausweichen. Ich habe dann in einem bestimmten Moment dann zu dem Patienten auch gesagt, naja, gut, in diesem Gespräch kommen wir jetzt nicht weiter. Und habe dann aber am Ende dann das meinem Chef erzählt, wie das abgelaufen ist. Und er hat gesagt, ja, du brauchst diesen Patienten nie wiedersehen, den behandelt jetzt er. Das ist ja auch das, was der Patient am Ende des Tages erreichen wollte. Aber sowas, da kann man am Anfang auch manchmal einfach nicht gewinnen. Und das muss man auch nicht mit nach Hause nehmen, dass man jetzt selber da was falsch gemacht hätte, sondern es gibt manchmal einfach Persönlichkeiten, die, warum auch immer, das jetzt dann halt herausfinden wollen. Wir arbeiten mit Menschen am und im Menschen und da gibt's eben auch Persönlichkeiten, die einem, und das muss man einfach so sagen, nicht gut gesinnt sein können. Wenn man darauf vorbereitet ist, kann man das als Assistenzzahnärztin eben auch abgeben. Sollte man auch. Und wenn man dann eben so weit ist, dass man sagen kann in so einem Gespräch, entschuldigen Sie, auf so eine Art und Weise unterhalte ich mich nicht mit Ihnen. Entweder wir machen das jetzt hier mit einem respektvollen Miteinander oder nicht, dann kann man sich aus so einer Situation auch selbst befreien.
Ich würde sagen, passe auf, das führt zu nichts. Hier ist es schriftlich, einfach unterschreiben, von der Rezeption abgeben. Wir sehen uns das nächste Mal.
Genau. So. Ja, es gibt immer wieder challenging Situationen und wenn man da eine Möglichkeit hat, rauszugehen, das kann,
Ja, und es kommt immer wieder. Immer.
Ja, probieren, dich mit nach Hause zu nehmen, auch wenn man das Gefühl hat, man hat einen Fehler gemacht, auch wenn man das Gefühl hat, oder wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, ist das am Anfang auch okay, wenn man damit ehrlich umgeht und nicht einfach das unter den Teppich kehrt, so, sondern das entweder mit dem Chef bespricht, als erstes, dann zu Hause einmal bespricht, was man jetzt damit machen soll, in seinem Freundeskreis bespricht.
Ja, da habe ich noch einen guten Tipp. Grundsätzlich, Leute, in der Praxis immer an die Eins. Will heißen, alles an den Chef.
Mhm,
nicht
genau.
Irgendwelche Sachen vorher schon im Kollegium verteilen. Du hast Probleme mit deiner Assistenz. Don't do it. Der Buschfunk ist groß. Er ist laut,
riesig.
Und er ist unaufhaltsam.
Ja. Und wenn du die Neue bist, dann hast du im Zweifelsfall auch immer das Nachsehen.
Und also wirklich immer an die Eins. Ich würde mit allem nicht petzen. Es geht nicht um Petzen. Es geht um einfach ganz klar suggerieren, auch dem Chef gegenüber oder der Chefin gegenüber hier, ne, ich will dieses Vertrauensverhältnis aufbauen, mir ist es ganz wichtig und ich will mich hier reinfinden, ich will mich anpassen, was kann ich tun, was soll ich tun, und nicht erst vorher der anderen Assistenz erzählen, die andere ist doof und mit der will ich nicht arbeiten, oder der du weißt es auch nicht, du weißt am Anfang ja noch nicht, wer wie tickt, du kennst Strukturen nicht, du weißt nicht, wer wie zu wem steht, der eine kriegt vielleicht mehr Gehalt als der andere, die haben und du weißt es nicht. Und dann, das ist, finde ich, auch was. Ne? Man muss wirklich wissen, wo man seine vertrauensvolle Kommunikation hält, wo besser nicht.
Ja, und ich finde halt, wie gesagt, auch einfach einen Freundeskreis. Und ihr habt Leute, wenn ihr Zahnmedizin studiert habt, dann kennt ihr ZahnärztInnen. Das kann nicht anders sein. Also zumindest irgendwie 35.
Ja.
Da das irgendwie lassen, mit den LeidensgenossInnen austauschen, das hilft so sehr. Mhm. Und alle haben am Anfang irgendwie einen Struggle. Man ist da nie alleine.
Ja.
Und auch bei diesem Austausch, da kommen so viel immer raus. Also so viele Dinge, die jemand anders macht, die anderen kennen andere Praxen, andere Materialien und so weiter. Und vielleicht kommt ja am nächsten Tag genau diese Patientin rein, genau dieses Problem hat, was man vom anderen gehört hat, was da gerade nicht so gut ging, ja, dann kann man natürlich dann sein neu gewonnenes Wissen aus dieser anderen Situation anbringen.
Ja, das war das Wort zum Sonntag, Anni.
Schön.
Learning der Woche.
Normalerweise stellen wir ja in dieser Kategorie, was wir gelernt haben in der letzten Woche. Aber dieses Mal drehen wir das um. Und zwar teilen wir jetzt, weil es ja die Berufseinsteigerinnenfolge und das Überleben geht, in den ersten Jahren als Zahnärztin, unsere Überlebenstricks, zwei Pro-Tipps, einer von mir und einer von Nora, die uns sehr geholfen haben in der Zahnarztpraxis.
Okay.
Wer soll starten? Du oder ich?
Du.
Okay. Also mein Pro-Tipp ist, viele PatientInnen haben ja einen starken Würgereiz oder einen starken Würgereflex. Und es gibt im Gesicht Akupunkturpunkte, Druckpunkte, die man drücken kann, wo das sofort besser wird. Und ich spreche jetzt davon, wenn der Löffel, der Alginatlöffel, wer noch nicht scannt, oben im Mund hängt oder viel schlimmer noch, die Imprägung, Abformung von 5 Implantaten im Ober- oder im Unterkiefer, die da jetzt noch 6 Minuten aushärten muss. Und zwar, ein Druckpunkt ist unter der Unterlippe, zwischen Unterlippe und Kinn, ich zeige es jetzt im Video, die es sehen können, zeige ich das jetzt, da drückt man drauf und da kann man ein bisschen massieren. Das ist ein Akupunkturpunkt. Der zweite liegt hier oben auf der Stirn und zwischen den Augenbrauen. Ich liebe den zwischen den Augenbrauen, ich nehme dann beide. Wenn ich merke, der Patient fängt an zu würgen, gucke ich meine Assistenz an, die weiß das, die nimmt den Löffel. Normalerweise halte ich die Imprägum-Abformung nämlich immer selber fest, wenn es sich um eine sehr wichtige geht. Dann drücke ich auf das Kinn und drücke oben zwischen die Augenbrauen. Und die Patienten, ich habe noch nicht von einem einzigen Patienten gehört, das ist jetzt aber komisch, was machen sie da, sondern alle sind sofort so viel entspannter, es hilft so viel. Und dann noch gut einflüstern und durch die Nase atmen, das geht dann viel besser, weil die Atemwege frei sind, und diese Akupunkturpunkte, diese Pressure Points, die helfen in allen Situationen, wo der Patient panisch wird. Wenn zum Beispiel irgendwas in den Mund fällt oder wenn zum Beispiel die Matrize, wenn der Patient Platzangst hat, ich hatte zum Beispiel Patienten schon mal mit Platzangst, die
Kofferdamm.
Konnten, genau, beim Kofferdamm, dann auch unter den Kofferdamm drücken, den Patienten dadurch beruhigen, aus dieser Panikattacke holen und dann langsam zu einer Lösung finden. Man kann den Kofferdamm ja abnehmen. Man kann ja dann mit dem Patienten sprechen. Ne? Aber man kann sich damit ungefähr 5 Minuten Zeit verschaffen. Hm. Ist Gold wert.
Super. Mein Tipp geht in Richtung Anästhesie. Und zwar finde ich es ganz, ganz toll, wenn man den PatientInnen einen Triggerpunkt neben die Einstichstelle setzt. Und zwar macht ihr das am allerbesten mit einem Spiegel, den ihr ja sowieso in der Hand habt, um beispielsweise die Wange abzuhalten. Und dann muss man das ein bisschen üben. Wir sind ja eigentlich ganz gut in der Handkoordination, dass wir mit den Händen auch was Unterschiedliches macht, rechts und links. Und zwar wackelt ihr, denn ihr gebt so einen kleinen Stimulus einfach mit dem Spiegel durch so eine kleine Wackelbewegung. Daneben, neben der Einstichstelle. Bisschen wackeln und in dem Moment, wo ihr da wackelt, dann reinstechen, weil das dazu führt, dass dieses rezeptive Feld, die rezeptiven Felder, das habt ihr ja gerade alle gelernt, auf dem Rücken sind sie größer und da sind sie kleiner, das ist so dieses Spiel, ne, wenn du sagst, stopp, ne, wenn es in der Armbeuge ist, dann der Finger.
Für diejenigen, die jetzt nicht das Video zu sehen haben, Nora fährt sich jetzt gerade mit dem Finger von unten nach oben bis zur Ellenbeuge.
Ja, hier zur Ellenbeuge. Müsst ihr Mitleid mit mir haben, wo mein Zugang war auf der Seite. Die zwei auf der Seite sehen nämlich besser aus hier, ich armes. Naja, auf jeden Fall.
Wurde da auch gewackelt?
Da wurde, ja, ein bisschen gewackelt, ja. Auf jeden Fall ist das rezeptive Feld dann in dem Bereich schon so stimuliert, dass der Einstich nicht so stark wahrgenommen wird. Und das Feedback der PatientInnen ist durchweg positiv. Außer ganz, ganz selten, da sagt ihr das dann einfach, haben die Sorge, dass ihr aufgeregt seid und deswegen wackelt. Da sagt ihr dann also sowas wie, nicht wundern, ich wackle jetzt, um sie abzulenken, nicht weil ich aufgeregt bin. Einfach sagen, einfach kommunizieren.
Ja.
Und das kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt palatinal anästhesiert, da tut das ja horrormäßig weh, dass man da den Spiegel, der kann man ja nicht so richtig wackeln, weil da ist ja keine weiche Schleimhaut, keine bewegliche. Ihr könnt aber den Spiegel so in Richtung Foramen Palatinus setzen und da drücken. Das tut ein bisschen weh, nicht so dolle drücken, aber wie so einen ganz, ganz kleinen Schmerzreiz geben und dann die Anästhesie geben. Das kann auch wunderbar gut helfen. Also das ist mein Tipp. Ich habe auch schon von KollegInnen gehört, dass sie das mit einer einfachen Drogeriezahnbürste, die eine Vibration hat, machen. Mhm. Und da den Bürstenkopf quasi, also die Bürsten dann nehmen, aber diesen Hygieneschutz von der UV-Lampe benutzen und den da drüber ziehen für jeden Patienten neu, dass es natürlich nicht eklig ist. Mhm. Und dann einfach diese vibrierende Zahnbürste daneben halten, dann müsst ihr nicht selber wackeln. Ja. Daneben halten und dann die Anästhesie rein, dann und jeder wird euch dankbar sein.
Für die von uns, die das noch nicht so gut können, mit links und rechts was anderes machen, gibt's ja diese ganz tolle Übung mit auf über den Bauch, ne? Rein
und auf den Kopf hauen.
Ich wusste, dass du das liebst.
Dental Empowerment.
Traut euch, eure Fehler ehrlich zuzugeben. Nichts ist nicht reversibel. Es sei denn, es ist eine irreversible Pulpitis. Pun intended.
Okay, wenn du den falschen Zahn gezogen hast, ist schon doof.
Sollte man aber trotzdem auch dann kommunizieren. Also das sind jetzt die Worst Cases, okay? Ansonsten ist sehr viel reversibel in der Zahnmedizin, wenn man es richtig anpackt.
Es bricht einem wirklich überhaupt keine Krone aus der Zacke aus der Krone, wenn man ehrlich zugibt, dass man zum Beispiel was übersehen hat. Letztlich kommt es immer darauf an, wie ihr es formuliert. Ihr sagt natürlich nicht, ich habe da was falsch gemacht. Darum geht's nicht. Ihr beschreibt einfach den Zustand dessen, was jetzt da ist. Zum Beispiel, da ist jetzt, wenn wir mit der Zahnseide durchgehen, der Kontaktpunkt zwischen den zwei Zähnen nicht mehr so stramm. Das wäre schöner gewesen, das hätte geklappt, aber es ist tatsächlich nicht besser lösbar. Was Sie aber machen können und was Sie auch machen sollten, ist mit der Zahnbürste da jetzt besonders gut putzen und vor allem diese Zwischenraumbürstchen benutzen. Ich gebe Ihnen die Zwischenraumbürstchen mit und ich habe definitiv auch noch eine bessere Lösung dafür. Schauen Sie doch erstmal, wie Sie damit zurechtkommen.
Also da ist auch das wichtige Stichwort Kommunikation und zwar an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt. Und zwar bevor das Problem entsteht. Der Fehler kann passieren, aber das Problem entsteht später und wenn das nicht kommuniziert ist, dann verliert man das Vertrauen der Patienten und nicht, wenn man das Selbstvertrauen hat, einen Fehler oder eine nicht perfekte, nicht ideal gelaufene Situation offen anspricht und gleichzeitig eine Lösung parat hat.
Genau, weil wenn der Patient dann nach Hause geht und es bleibt die ganze Zeit Essen dazwischen hängen, dann denkt er sich, pfusch, die hat schlecht gearbeitet. Aber wenn er schon Bescheid weiß, wie oft hören wir, Anni, oh, ja, es tat noch ein bisschen weh, aber das haben sie mir ja vorher gesagt, deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht.
Mhm. Sie haben ja gesagt, ich werde blau und grün und dick im Gesicht.
Das, und so, das muss ist auch so sehen. Geworden.
Das muss, ja, so. Gut.
Ist auch so geworden, aber es ist wieder weggegangen.
Falls ihr jemanden kennt aus eurem Umfeld, dem Angesprochenen, der diese Folge unbedingt hören muss, dann leitet sie gerne weiter und folgt uns auf unserem Instagram-Kanal, denn wir wissen, dass ganz, ganz viele uns hören, die uns auf Instagram noch nicht folgen, und da könnt ihr uns in unserem alltäglichen Praxis- und
privaten Leben
folgen. Bis zum nächsten Mittwoch, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.